Kapitel 4 Auf dem Heimweg. Und natürlich bekam Jens, der Drache, noch seinen zweiten Kaffee, bevor er sich mit Marvin aus der Wüste auf den Weg zu Henriette Frieda und den Pfadfinderhühnern machte. In ihrem kleinen Stall, auf dem kleinen Hof, in dem noch kleineren Dorf und dem, im Vergleich zur Wüste, recht kleinen Deutschland. Eine ganze Weile flogen Marvin und Jens schweigend durchs Dazwischen. Nun ist es ja aber so, dass die Ausschilderung im Dazwischen, na, sagen wir mal, eher mangelhaft ist. So viel war Marvin auf seiner Suche hin und her geflogen, dass er sich, je weiter sie flogen, tatsächlich nicht mehr ganz sicher war, ob sie noch in der richtigen Richtung unterwegs waren. Fieberhaft versuchte er sich zu erinnern und versuchte gleichzeitig noch angestrengter, sich eben dies nicht anmerken zu lassen. »Pass auf, da vorne!« riss ihn Jens rufen aus den Gedanken. Doch noch ehe er ein geschicktes Ausweichmanöver hätte einleiten können, war Marvin schon mit voller Wucht gegen die Bergspitze geflogen, die, wer weiß woher, plötzlich im Dazwischen aufgetaucht war. Ihm wurde schwarz vor Augen. Benommen trudelte er mit schlaffen Flügeln an der Seite des Berges hinab in die Tiefe. »Marvin!« schrie Jens und setzte seinerseits zum Steilflug nach unten an. Vorsichtig blinzelte Marvin durch die halb geschlossenen Augenlider. Unter sich fühlte er etwas Warmes, Weiches. Über sich sah er verschwommen das besorgte Gesicht seines Gefährten. »Marvin? Marvin! Hey, alles klar?« Jens blickte bekümmert auf seinen Drachenbruder, der neben ihm auf den Rücken auf einer sonnenbeschienenen grünen Almwiese lag. »Aua«, stöhnte Marvin und befühlte seinen Kopf. Eine riesige Beule erhob sich auf seiner Stirn, ziemlich exakt zwischen seinen kantig geschuppten Augenbrauen. Ein Glück nur, dass Drachen gut gepanzert sind, sonst wäre es bei diesem Crash kaum nur bei einer Beule geblieben. Marvin brummte der Schädel. Mit zusammengekniffenen Augen sah er um sich und begutachtete schließlich die Bergspitze, die sich steil wie ein Dorn neben ihm in den Himmel erhob. »Wo kam das denn auf einmal her?« fragte er, fast anklagend. Jens zuckte die Schultern. »So wie es aussieht, steht das hier schon eine ganze Weile«, bemerkte er. Marvin schüttelte sich. »Au, mein Kopf! Naja, egal.« »Wo sind wir hier eigentlich?« fragte Jens. »Ich habe keine Ahnung«, murmelte Marvin und blickte sich suchend um. »Wir werden wohl jemanden fragen müssen.« »Da, schau, da hinten!« Jens deutete auf eine dünne Rauchsäule, die sich zwischen zwei Felsen gen Himmel kringelte. Er hielt die Klaue über seine Augen, um sie vor der Sonne zu schützen, und fixierte angestrengt einen Punkt in der Ferne. »Ich glaube, da ist eine kleine Hütte«, sagte er. »Vielleicht können wir da ja mal fragen.« Sogleich setzte er sich mit ausholenden Schritten in Bewegung. »Ah, Moment«, rief Marvin und hielt Jens an der Schwanzspitze fest. »Also, wir sollten vielleicht etwas vorsichtig sein«, fügte er erklärend hinzu. »Wir wissen nicht, auf wen wir stoßen. Und, naja, nicht alle Wesen scheinen den Anblick eines Drachen so gewöhnt, weißt du?« Jens blickte Marvin fragend an. »Na gut«, meinte er schließlich, »dann mach du das vielleicht besser. Du kennst dich ja damit mittlerweile etwas aus.« Marvin atmete einmal tief durch und schob sich schließlich an Jens vorbei. »Da ist tatsächlich eine Hütte«, murmelte er, als sie ein Stück gewandert waren. »Sag ich doch«, erwiderte Jens, nicht ganz ohne Stolz. Aber je näher sie der Hütte kam, desto kleiner wurde sie, bis die beiden schließlich vor dem Gebäude nicht größer als eine Hundehütte stehen blieben. An den kleinen Fenstern hingen noch kleinere Blumenkästen mit gepflegten Geranien. Über der Holztür befand sich eine mit dem Bild eines Edelweiß verzierte Mini-Kuhglocke und neben dem Häuschen flatterte eine rote Fahne mit einem weißen Kreuz im lauen Wind. »Ich gehe mal vorsichtig klopfen«, flüsterte Marvin. »Du wartest besser hier.« Marvin legte sich so platt auf die Erde, wie er konnte, und streckte behutsam eine Kralle seiner Klaue aus und schnippte sacht gegen die Tür. Mit einem gewaltigen Krachen, das man so einer kleinen Tür gar nicht zugetraut hätte, zerbarst das Holz. Quietschend hingen die Reste in den verbogenen Türangeln. »Na super«, seufzte Jens. »Na, wenn du's besser kannst, warum hast du's dann nicht gemacht?« zeterte Marvin zurück. »Na, ich denke, du kennst dich so super mit diesen Sachen aus.« Jens verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich weiß ja noch nicht mal, wo wir sind. Woher soll ich denn wissen, wie man so eine blöde Tür...« wollte Marvin kontern, als er plötzlich von einem leichten Räuspern aus dem Türrahmen unterbrochen wurde. »Grüezi wohl, die Herren«, begrüßte der Bewohner ausgemacht höflich die beiden Drachen, was angesichts der ledierten Tür schon sehr seltsam war. Noch seltsamer war wohl, dass nicht nur die zerstörte Tür, sondern auch der Anblick der beiden Drachen den Bewohner in keinster Weise aus der Ruhe zu bringen schien. »Wenn Sie Ihren Disput beendet haben, könnten Sie mir gütigerweise wohl verzählen, warum Sie meine Tür so ramponiert haben?« fragte er, immer noch ausgesucht höflich und doch mit einem säuerlichen Unterton. Marvin lief fast so rot an wie die Fahne neben dem Haus, was man glücklicherweise durch die Schuppen kaum sah. »Ich bitte vielmals um Entschuldigung«, begann Marvin stotternd. »Es war nicht meine Absicht, Ihre wunderschöne Tür...« Mit einem Mal stutzte er, als sein Blick auf den Bewohner der Hütte fiel. An den Füßen trug das Wesen feste Wanderschuhe, aus denen dünne, starksige Beine in weißen Wollkniestrümpfen ragten, die wiederum an einem rundlichen, dicht gefiederten Körper endeten, auf dem ein etwas längerer Hals und an dessen Ende ein Kopf mit Schnabel, Kehllappen und Kamm saß. Wobei das mit dem Kamm nur eine Vermutung von Marvin war, war doch der Kopf gänzlich von einem Filzhut bedeckt, an dessen Seite ein kleiner Gamsbart wippte. In der rechten Flügelspitze trug das Wesen zudem einen reich verzierten, spitzen Wanderstock. »Ihre Tür zu ruinieren«, beendete Marvin flüsternd seinen Satz, bevor ihm das Maul vor Verwunderung offen stehen blieb. »Eigentlich wollte er nur klopfen«, murmelte Jens, der seinerseits den Blick von diesem Wesen nicht abwenden konnte. »Ach so«, antwortete das Wesen, als sei dies eine hinreichende Erklärung. »Und wer sind Sie und was waren Sie von mir?« Die Stimme klang fast wie ein leichter Singsang, mit wirklich sehr vielen kehligen »Rrs« und »Rrs« darin. Und dabei so umwerfend freundlich und geradezu gemütlich, dass man unwillkürlich das Bedürfnis verspüren könnte, sich hinzusetzen und genüsslich ein paar kleingeschnittene Käsestücke zu knabbern. »Entschuldigung, wie unhöflich von mir«, beeilte sich Marvin zu sagen. »Ich bin Marvin, und das ist mein Drachenbruder Jens. Eigentlich waren wir unterwegs durch dazwischen, als ich dummerweise gegen Ihren Berg geflogen bin.«
»Ja, ja, die Jugend. Immer so rasant unterwegs«, murmelte das Wesen.
»Und eigentlich«, fuhr Marvin fort, »wollten wir uns nur nach dem Weg erkundigen. Oder vielleicht könnten Sie uns sagen, wo wir überhaupt sind. Und vielleicht, wenn Sie die Güte hätten, wer Sie sind. Ich meine, wegen der Rechnung für die Tür und so.«
»Wo Sie sind?«, fragte das Wesen erstaunt. »Ja, sehen Sie das denn nicht? Sie sind in der wunderschönen Schweiz. Das hier ist meine Alm. Ich bin das Berghuhn hier. und Sie gestatten, dass ich mich vorstelle. Manuel Neuer ist mein Name.« Jens hielt sich eine Klaue vors Maul, konnte aber ein prustendes Lachen kaum unterdrücken. »Psst«, herrschte ihn Marvin leise an. »Sehr erfreut, Herr Neuer«, antwortete er mit einer leichten Verbeugung. »Das mit der Tür tut mir ehrlich leid.« Das Berghuhn winkte ab. »Ach, da machen Sie sich nicht allzu viele Gedanken. Das zahlt die Versicherung. Aber saget Sie, wohin wollet Sie denn?« »Na ja«, sagte Marvin, »eigentlich nach Deutschland. Eine Freundin besuchen. Sie ist ein Pfadfinderhuhn, Henriette Frieder. Sie kennen sie nicht zufällig?« »Ah«, machte Manuel Neuer verstehend, fast als erinnere er sich. »Nein«, sagte er dann entschieden. »Schade«, bemerkte Marvin, »aber vielleicht könnten Sie uns trotzdem sagen, wie wir nach Deutschland kommen.« »Ja sicher, da müsstet Sie immer geradeaus nach Weste«, sagte das Berghuhn und deutete nach Süden. Marvin verbeugte sich abermals. »Vielen, vielen Dank, Sie haben uns sehr geholfen.« »Chei Ursach«, antwortete das Huhn und lächelte. »Dann noch guter Flug und pfleget Sie vorsichtig.« »Machen wir«, rief Marvin, der sich schon zum Gehen gewandt hatte, über die Schulter zurück. Mit einem Mal blieb Jens stehen und drehte sich noch einmal um. »Sagen Sie, Herr Neuer«, rief er dem Berghuhn zu, das schon fast wieder in seiner Hütte verschwunden war. »Nur mal so aus Neugier. Was macht man eigentlich so als Berghuhn allein auf der Alm?« »Also ich«, antwortete das Huhn, »ich züchte Melone. Also weißt, so die Vier- und Weidewirtschaft mit Gräs und all dem, das bringt ja nicht wirklich etwas ein.« »Verstehe«, nickte Jens. »Na dann, viel Spaß mit den Melonen«, rief er, winkte dem Huhn noch einmal zu und schloss zu Marvin auf, der sich bereits in die Lüfte schwang. Manuel Neuer nickte noch einmal freundlich und verschwand kopfschüttelnd in seiner Hütte. »Immer diese Fremde«, murmelte er, »reianig von Schweizer Kultur.« Lange Zeit flogen sie so schweigend dahin, wenngleich es Marvin ziemlich seltsam vorkam. Irgendwie hatte er das Gefühl, immer noch nicht auf dem richtigen Weg zu sein. Aber schließlich erspähte er von oben saftige grüne Felder, üppige Wälder und freundlich geschwungene Hügel. »Ja, das könnte Deutschland sein«, dachte er so bei sich. Aber irgendetwas schien ihn zu verunsichern. War Deutschland wirklich so grün gewesen und so dünn besiedelt? Wo waren die Autos? Naja, wer weiß, vielleicht waren sie einfach an einer anderen Ecke herausgekommen. Auf einer Ebene, an dessen Rand er ein Dorf erspäht hatte, ging er in den Sinkflug. Sanft und leise setzten seine Klauen auf einer der fruchtbaren Weidegründe auf, an deren Ende einige Gestalten mit Pferd und Pflug einen Acker bearbeiteten. »Haben die hier keinen Trecker?«, fragte er sich verwundert. »Oh«, rief Jens aus, als er die Figuren erblickte, »ich wusste gar nicht, dass Menschen so klein sind.« »Sind sie eigentlich auch nicht«, murmelte Marvin und zog die Stirn kraus. »Seltsam, das alles hier. Aber sei's drum.« Langsam und vorsichtig schritt er auf die Leute zu. Doch kaum, dass sie ihn erblickten: »Ein Drache, ein Drache! Hilfe! Rette sich, wer kann! Smaug ist wieder da!« Schreiend rannten die Bauern davon, während das Pferd in wilder Panik mit dem Pflug hintendran polternd über das Feld davonjagte. »Ich hab's geahnt«, seufzte Marvin. »Die Pferde sind hier aber auch recht kleinwüchsig, findest du nicht?«, wandte sich Jens, der Marvins Seufzer überhört hatte, an seinen Drachenbruder. »Schuhe scheinen die hier auch nicht zu kennen«, fuhr er fort. »Und überhaupt, seit wann heißt du Smaug?« Marvin sah ihn irritiert an. »Smaug? Wieso denn Smaug?« »Ja, keine Ahnung«, erwiderte Jens. »Aber einer von diesen barfüßigen kleinen Menschen nannte dich so. Nicht gehört? Smaug ist wieder da.« Aber noch ehe sich Marvin einen Reim darauf machen konnte, sah er, wie eine ganze Horde dieser seltsamen Menschen wieder zurückkam. Mit Spießen und Mistgabeln bewaffnet und in der Mitte eine riesige Balliste hinter sich herziehend, mit einem schweren, schwarzen, gusseisernen Pfeil bestückt. Wenngleich sie so klein waren, die Phalanx, die sich da vor ihnen aufbaute, wirkte schon recht bedrohlich. Schließlich trat eine Gestalt aus deren Mitte hervor, in der Hand ein kurzes, scharf blitzendes Schwert. »Verschwinde, Smaug, du Schrecklicher! Du und deine Sippe!« Drohend hielt die Gestalt das Schwert in Marvins Richtung.
»Ich heiße nicht Smaug. Ich bin Marvin. Ich tue euch doch nichts. Ich wollte doch nur zurück nach Deutschland, zu dem kleinen Dorf, zu Henriette Frieda, dem Pfadfinderhuhn«, schrie er verzweifelt.
Ein Gemurmel brach unter den Angreifern aus.
»Henriette Frieda? Kennt die jemand?«
»Nö. Aber was sind eigentlich Pfadfinder? Meint der Waldläufer?«
»Keine Ahnung, aber es klingt verrückt. Vielleicht eine Verwandte der Tucks?«
»Nee, das wüsste ich.«
»Und was ist dieses Deutschland, von dem er da faselt? Gehört das zu Mordor?«
Nach einer Weile endete das Gemurmel.
»Hör zu, Smaug! Hier gibt es keine Pfadfinder. Und weder in Beutelsend noch in Hobbingen wohnt eine Henriette Frieda. Da sind wir uns ziemlich sicher«, rief die kleine Person mit dem Schwert. »Und ein Deutschland kennen wir auch nicht.«
»Ja, aber...«
rief Marvin, doch bevor er weitersprechen konnte, stürmte der Mob vor.
»Es lebe das Auenland!«
brüllten sie und schwangen ihre Mistgabeln.
»Marvin, komm!« flehte Jens. »Ich glaube, hier sind wir falsch.«
»Ich glaube auch«, antwortete Marvin.
Ein langes, schwarzes, spitzes Etwas flog haarscharf an seinem rechten Ohr vorbei, als die beiden mit kräftigen Flügelschlägen davonflogen, begleitet von dem Triumphgeheul der Hobbits.
»Das Auenland?« fragt ihr. »Das aus Herr der Ringe?« wundert ihr euch. »Merkwürdig«, sagt ihr.
»Ganz und gar nicht. Das einzig wirklich Merkwürdige daran ist, dass Marvin und Jens daran nicht gedacht haben, dass der Flug durch dazwischen, zumal in Richtung Westen, bekanntermaßen nicht nur die Zeit, sondern bisweilen auch den Raum ändert. Zumindest ein Drache sollte das wissen. Und wenn schon nicht das, dann doch zumindest dies, dass Deutschland, von der Schweiz aus gesehen, ganz sicher nicht im Westen liegt.
»Ich bin so ein Idiot«, murmelte Marvin und schüttelte immer wieder seinen Kopf. »Wie konnte ich nur so dumm sein?«
»Was? Wieso denn?« fragte Jens.
»Ach, nichts«, murmelte Marvin. »Komm, lass uns einfach mal nach Norden fliegen und dann den Weg nach Osten einschlagen.« Als endlich unter ihnen wieder die gewohnt grün-gelben Felder auftauchten, durchzogen von den grauen Bändern der Autobahn, seufzte Marvin erleichtert auf. Jens hingegen, dem das alles fremd und neu war, konnte sich kaum satt sehen an den Landschaften unter ihm, dem Gewusel der großen Städte und den Autos, die wie kleine bunte Punkte auf den grauen Bändern dahinjagten.
»Guck mal«, rief er alle paar Minuten, »ein See, eine Kirche, oh, ein Schwimmbad, ein Open-Air-Konzert, ein Rummel.«
Ja, sehr schön, erwiderte Marvin dann stets mit monotoner Stimme, die dem Gegenüber eigentlich signalisieren soll, er möge endlich sein Maul halten. Aber Jens war nicht zu bremsen.
»Oh, guck mal«, rief er wieder, »ein Sportplatz.«
»Ja, sehr schön.«
»Hey Marvin, guck doch mal«, rief Jens aufgeregt, »da trainiert die Nationalmannschaft.«
»Das ist ja ein Ding.« »Pff«, machte Marvin nur verächtlich, »ein Weltmeisterteam, das in der Vorrunde schon mit 0-2 ausscheidet, ist den Blick eines Drachen nicht würdig«, sagte er und reckte trotzig seine Nase in den Wind.
»Ach Marvin, nun sei doch nicht so«, bemerkte Jens. »Ist doch nur ein Spiel.«
»Ja«, murmelte Marvin, »es gibt tatsächlich Wichtigeres. Zum Beispiel seine Freunde wiederzufinden.
Wenn ich mich doch nur entsinnen könnte, wo dieses vermaledeite Dorf lag, in dem Henriette Frieda...«
Just in diesem Moment saß eben diese, nach einem ausgiebigen warmen Sandbad, zufrieden im Gehege, vor einem zu einem kunstvollen Palsteg verknoteten Wurm.
»Hey, Henriette Frieda, willst du auch noch einen?« rief ihr Emilia vom kleinen Lagerfeuer aus zu und hielt ihr einen knusprig goldbraunen Marshmallow hin.
»Gerne«, rief Henriette Frieda und musste mit einem Mal daran denken, wie sie auf ihrer Reise zum Nordpol auf Marvins Rücken Marshmallow gerüstet hatten.
»Marvin«, Henriette Frieda seufzte tief, als sie an den Drachen dachte. Seit fast 3 Monaten hatte er nichts mehr von sich hören lassen. Wo er wohl steckte?
»Ich weiß, in welche Richtung wir müssen«, jubelte Marvin mit einmal. »Komm«, rief er zu Jens, beschleunigte kräftig seinen Flügelschlag und flog eine scharfe Rechtskurve.
»Also ehrlich, Emilia, wie du diese Marshmallow immer so hinkriegst«, lobte Henriette Frieda, die sich zu den anderen Hühnern ans Feuer gesetzt hatte. »Nicht zu dunkel, nicht zu hell, gerade richtig. Ich würde sogar behaupten, mindestens genauso gut wie die, die wir damals auf unserem Weg zum Nordpol auf dem Rücken von
»Marvin«, quietschte Finja mit einem Mal. »Marvin, du bist zurück!«
Sofort wandten alle Hühner ihren Kopf. Und tatsächlich, da kam er geschritten über die Felder hinter dem Haus und hob freundlich die Klaue.
»Gut Fahrt«, rief er,
und sein Herz machte einen kleinen Sprung, als er seine Pfadfinderhühner wieder sah.
»Gut Fahrt«, grüßten die Hühner fröhlich zurück. »Wen hast du denn da mitgebracht?«, krähte der kleine Friedrich.
»Das«, sagte Marvin, »ist mein Drachenbruder Jens.« Freude und fast ein wenig Stolz lag in seiner Stimme. Jens nickte den anwesenden Pfadfinderhühnern zu.
»Angenehm, ich freue mich sehr, euch kennenzulernen. Marvin hat mir schon so viel von euch erzählt.«
Er lächelte.
»Erinnert ihr euch an die Prophezeiung, die ich euch damals erzählte, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind?«, fragte Marvin in die Runde.
Die Hühner nickten.
»Nun ja«, fuhr er fort. »Wenn sich tatsächlich diese Prophezeiung erfüllt haben sollte, so dachte ich, müsste es ja noch mehrere meiner Art geben. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht, weil«, er machte eine lange, bedeutsame Pause, »ich möchte einen Drachenpfadfinderstamm gründen.« Aufgeregtes Gegorke erklang durch das Gehege.
»Wunderbar«, gackerte die dicke Gertrud.
»Oh, wir freuen uns«, buckte die quirlige Josie, und alle Hühner klatschten begeistert mit ihren Flügeln.
»Und du machst dann damit, ja?«, fragten sie Jens, der noch etwas schüchtern am Rand saß.
»Hatte ich vor. Allerdings weiß ich eigentlich noch gar nichts so richtig darüber«, gestand er.
»Deswegen sind wir ja auch hergekommen«, ergänzte Marvin. »Wir müssen noch so viel lernen. Und wir dachten, vielleicht könnt ihr uns helfen.«
»Claro«, krähte Friedrich.
»Ich kann schon einen richtigen Achterknoten mit einem Regenwurm,
erzählte Josie stolz. Geht bestimmt auch mit Gänseblümchen. Isst du auch gerne Gänseblümchen? Fragte sie Jens.
Ich? Fragte dieser überrascht zurück. Nein, ich stehe eher auf Erdbeerkaugummi.
Macht mich, antwortete Karl mit vollem Maul, der bisher still marshmallow-mampfend mit am Feuer gesessen hatte.
Möcht sich bestimmt auch verknoten.
So saßen sie da. Hühner, Fuchs und Drachen. Bis spät in die Nacht prasselte das Feuer, wurden Marshmallows und versuchsweise auch Gänseblümchen und Erdbeerkaugummis gegrillt und eine Erzählung nach der anderen machte die Runde.
»Mau«, machte der Kater Silver, als er des Abends zu dem Bauern in die Stube kam und um Aufmerksamkeit bettelnd um seine Beine strich.
»Mau, weißt du eigentlich, was da draußen los ist?« fragte er den Bauern, der schläfrig vom Fernseher saß.
Müde sah er auf den Kater, der leise zu schnurren begann.
»Ach, Silver«, sagte der Bauer, »für wie blöd hältst du mich eigentlich? Denkst du allen Ernstes, es könnte mir entgehen, wenn die Hühner Halstuch tragend mit einem Fuchs um ein Lagerfeuer sitzen und zwei ausgewachsene Drachen zu Besuch kommen? Was meinst du, von wem sie die Marshmallows haben, die sie da so ganz rein zufällig immer im Gehege finden?«
Heinz grinste verschmitzt. »Aber ehrlich«, fuhr er an den Kater gewandt fort, »glaubst du denn wirklich, mir würde nur eine müde Maus glauben, wenn ich jemandem das erzählen würde?«
»Na, siehst du.«
Sanft strich er dem Kater über den Kopf. »Und immerhin«, fügte er an, »ist es doch recht unterhaltsam, findest du nicht? Mal sehen, was sie noch so alles aushecken.« »Ja, und was Henriette Frieda, Karl der Fuchs und die beiden Drachen Marvin und Jens in dieser Nacht noch so alles ausheckten und was dann weiter geschah, das erzähle ich euch morgen.«